Ja, ganz herzlichen Dank für diese Lobpreiszeit. Ich finde das schon faszinierend und das bewegt mich immer wieder aufs Neue, mir vorzustellen, dass zu allen Zeiten, seit nahezu 2000 Jahren, Menschen vor diesem einmaligen Gott sind, stehen, sich vor ihm aufhalten und ihn anbeten mit Liedern. Sicher, die Texte und die Melodien, die verändern sich im Laufe der Jahrhunderte, aber der Herr bleibt derselbe. Und das kommt wahrscheinlich nirgends besser zum Ausdruck als bei diesem Vaterunser, wo wir seit 2000 Jahren mit denselben Worten, sicher in unterschiedlichsten Sprachen, Gott anbeten, unser Herz vor ihm ausschütten. Ob das nun Petrus und Paulus waren oder ein Polycarp von Smyrna oder dann im Mittelalter Jan Hus oder Calvin oder Luther oder im letzten Jahrhundert Karl Heim und Dietrich Bonhoeffer. Alle nehmen diese Worte, die uns Jesus beigebracht hat, um das Herz sprechen zu lassen vor dem Vater im Himmel. Ich finde es faszinierend, so die unterschiedlichsten Generationen mir da mal so vor Augen zu führen und die jeweiligen Vertreter mal so ein bisschen zu betrachten und dabei festzustellen, dass jede einzelne Generation in der Kirchengeschichte so ihre ganz persönlichen Chancen hatte. Für das Evangelium, für die Gemeinde, aber auch ganz individuelle Gefahren hatte, denen sie ausgesetzt war. Es war immer so ein Mischmasch. Durch die ganzen Zeiten hindurch wechseln sich Chancen und Gefahren ab. Aber es gab nie eine Zeit, in der es alles nur negativ war und die gesellschaftlichen Einflüsse so schlimm waren, dass es Gottes Reich überhaupt nicht mehr gut gehen konnte. Und es gab auch keine Zeit, in der alles wirklich Wolke 7 war und nur noch so geflutscht ist für die Gemeinde Gottes. Es war immer, zu jeder Zeit beides. Unsere heutige Zeit, die wird ja als die Postmoderne bezeichnet. Das ist so ein philosophischer Begriff, der 1870 zum ersten Mal in Umlauf gebracht wurde. Und dieser Begriff Postmoderne beschreibt jetzt, wie wir heutzutage denken. Dieser Begriff beschreibt unsere Art, Wissenschaft zu betreiben, den Glauben zu praktizieren, Werte zu entwickeln. Unser Verständnis von Kunst wird mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht. Die wesentlichen Merkmale von dieser Postmoderne sind dreierlei wahrscheinlich: Toleranz, Freiheit und Pluralismus. Das sind so die drei wesentlichen Merkmale. Also absolut höchstes Maß an Toleranz anderen Menschen gegenüber und das beanspruche ich auch für mich selber. Dann eine maximale Freiheit, sein Leben zu entfalten, alle Möglichkeiten auch auszuschöpfen und das dritte, Pluralismus. Alle Wege sind gleichermaßen gültig und auch zu gehen. Deswegen werden solche Werte wie Bindung, zum Beispiel Bindung an eine Gemeinde, Bindung an einen Ehepartner, Bindung an Vereine, Bindung an Parteien, werden immer als Einschränkung empfunden, als Unterordnung, als beklemmend und Hindernis, um mein eigenes Leben entfalten zu können. Bindung wird hier also sehr stark negativ gefühlt. Ich will Freiraum in diesem Denken der Postmoderne. Ich will Freiraum, das zu tun, wo ich mich gut fühle, das zu praktizieren, was mir gerade Spaß macht, was mich nach meinem Denken vorwärts bringt. Und da fällt mir spontan kein zweiter Bibeltext ein, der sich so heftig gegen dieses Denken der Postmoderne sperrt, wie den, der gerade für heute, für den Gottesdienst dran ist. Es ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns Menschen im 21. Jahrhundert überhaupt, diesen Bibeltext, der auf Jesus selber zurückgeht, an uns heranzulassen und uns von diesem Bibeltext auch in Frage stellen zu lassen und so dieses Lied zum Ausdruck zu bringen, ja Jesus, verändere du mein Denken, wie wir es in dem vorletzten Lied ja gemeinsam gesungen haben. Dieser Bibeltext, der eckt wirklich an und ich würde ihn uns am liebsten auch ersparen, ja, aus meinem Harmoniebedürfnis heraus würde ich das am liebsten vermeiden, weil ich weiß, das ist tatsächlich eine richtig harte Nuss, die wir heute da zu knacken haben. Ich würde am liebsten auch einstimmen in dieses postmoderne, jeder muss doch selber wissen, ja, was für ihn gut und richtig ist. Und ich würde mich auch am liebsten den Leuten anschließen, die sagen, ja, Gemeinde ist einfach der Ort, an dem es keine Grenzen gibt. Jeder ist willkommen, jeder darf sein, wie er ist, jeder darf denken, wie er will und alle sollen sich lieben und tolerieren und stehen lassen und wir treten uns gegenseitig nicht auf die Füße. Das wäre so kuschelig. Aber das wäre nicht Jesus gemäß. Und Deswegen gehen wir einfach mal diesen Weg durch. Ja, wir knacken jetzt mal diese Nuss. Offenbarung Kapitel 2, 18 bis 29. Ein Brief von Jesus aus dem Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, in dem er eine ganz bestimmte Gemeinde, nämlich die Gemeinde in Thyatira, anspricht und tatsächlich für unsere heutige Zeit sehr viel beinhaltet. Da sagt Jesus Folgendes. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Deshalb werde ich sie aufs Krankenbett werfen und alle, die mit ihr Unzucht getrieben haben, werden leiden, wenn sie sich nicht von den bösen Taten dieser Frau abwenden. Ich werde ihre Kinder töten und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Aber ich habe auch eine Botschaft an die übrigen in Thyatira, die dieser Irrlehre nicht gefolgt sind, die die Tiefen Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Ich werde nichts weiter von euch verlangen. Ihr sollt nur das festhalten, was ihr habt, bis ich komme. Wer siegreich und bis zum Ende mir gehorsam ist, dem werde ich Macht über alle Völker geben. Er wird mit eisernem Stab über die Völker herrschen und sie wie Tontöpfe zerschlagen. Und er wird Macht haben, wie auch ich von meinem Vater Macht empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Brief von Jesus Christus an diese Gemeinde in Thyatira. Schauen wir uns erstmal an, wer denn diesen Brief überhaupt verfasst hat. Wer bringt sich denn jetzt hier mit diesen sperrigen, kantigen Worten so eindrucksvoll ins Gespräch? Wer ist derjenige, der sich unserem postmodernen Denken und unserer Lebenshaltung so radikal in den Weg stellt, der sich hier so sperrt gegen diese Lebenseinstellung? Wer ist der, der sich in die Gemeindearbeit in Thyatira so unbequem einmischt und so nachdrücklich zur Umkehr ruft und sogar mit Strafe und Gericht droht? Wer ist derjenige? Es ist der Sohn Gottes, so stellt er sich vor. Die Majestät persönlich. Dieser Ausdruck kommt nur ein einziges Mal in der Offenbarung vor, nämlich hier. Es ist die höchste Instanz, die sich hier zu Wort meldet. Der Chef persönlich verschickt seiner Gemeinde in Thyatira dieses Memo. Leute, passt auf, hier kommt höchste Ansage. Höhere Instanz gibt es nicht mehr. Es gibt kein gewichtigeres Wort mehr. Keiner hat mehr zu sagen als ich. Der Eigentümer der Gemeinde meldet sich hier. Und er darf dabei auch unbequem werden. Als Chef hat er das Recht dazu. Er darf herausfordern. Er darf auch vor die Wahl stellen, sich zwischen zwei Wegen zu entscheiden. Gehorchst du mir und meinem Wort? Oder gehorchst du mir nicht und läufst einer falschen Lehre nach? Es ist deine Entscheidung. Du musst hier nicht bleiben. Dieser Sohn Gottes, wie er sich hier vorstellt, ist nun beileibe kein Kuschel-Jesus. der uns hier seine Visitenkarte hinterlässt, mit dem man einfach so machen kann, wie man will, den man in die Ecke stellen kann, wenn man ihn nicht gebrauchen kann, den man jetzt so als Trösterchen herbeirufen kann, wenn es einem gerade in den Weg passt. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, ist kein profilloser Softie, der nichts anderes zu tun hat, als uns seine Trösterchen zu geben von Zeit zu Zeit und mit Gutsies aufzubauen. Tolles Wort, fand ich gut. Es ist kein profilloser Softie, der nur dann an uns herantreten soll, wenn es darum geht, dass wir Ermutigung brauchen, der uns Streicheleinheiten zu verteilen hat. Es ist kein Wellness-Jesus, der dafür da ist, uns ein schönes Lebensgefühl zu vermitteln und am besten noch die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Es ist Gott persönlich, der hier spricht und schreibt. Es ist Gott persönlich, dass sich uns postmodernen Menschen hier mit Augen wie Feuerflammen in den Weg stellt. Ich sehe dich, heißt das. Ich habe dich im Blick. Mir ist nichts verborgen. Ich blicke durch. Mir macht keiner was vor und mir stellt sich keiner ungestraft in den Weg. Es ist der Jesus, an dem sich seit circa 2000 Jahren durch alle Zeiten hindurch die Welt in zwei Lager teilt. Für ihn oder gegen ihn. In der Gemeinde in Thyatira sieht Jesus mit seinen Augen wie Feuerflammen zweierlei. Ein Teil, was er wahrnimmt, gefällt ihm sehr gut und das lobt er auch ausdrücklich. Und beim anderen Teil entdeckt er einen großen Missstand und beides erwähnt er hier in seinem Brief an die Gemeinde in Thyatira. Jesus kennt, das wird positiv erwähnt, er kennt die Werke der Gemeinde. Er kennt den Einsatz der einzelnen Gemeindeglieder, die zur Gemeinde gehören. Er sieht das Tun und er freut sich riesig über diese eifrige Mitarbeit, die er in dieser Gemeinde in Thyatira feststellen kann. Er sieht, wie sich die Gemeindeglieder reinhängen und ihr Bestes geben für Jesus. Und da geht ihm das Herz auf. Er sieht diese tiefe Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, die für ihn alles geben möchte. Das nimmt er wohl wahr und freut sich darüber. Er sieht, wie sich die Leute voll dieser Liebe investieren und sich auch selbstlos für andere Menschen in ihrem Umfeld einsetzen. Sie lassen sich bewegen, verlorenen Menschen liebevoll nachzugehen. Er sieht den Glauben dieser Leute in Thyatira, in der Gemeinde in Thyatira. Welch ein großes Vertrauen sie ihnen haben. Er sieht und hört ihre Gebete, wie sie sich nicht scheuen, Gott auch um Wunder zu bitten. Sie trauen ihm wirklich so viel zu. Sie wissen und sie glauben, dass er alle Macht hat, auch übernatürlich einzugreifen in ihr persönliches Leben, in ihre Anliegen. Und sie setzen sich auch diakonisch ein. Sie dienen bereitwillig. Sie kümmern sich um die in Not geratenen Menschen. Sie sehen die an den Rand gestellten Menschen in ihrer Mitte oder in der Gesellschaft, die Kranken und die Alten, die Armen und Schwachen und begleiten sie in großer Geduld. Auch wenn Gott nicht sofort auf ihre Gebete reagiert, sie lassen sich nicht entmutigen. Auch wenn sich die menschliche Not nicht durch ein Wunder auflöst, begleiten sie einander geduldig auch auf schweren Wegstrecken. So richtig miteinander, füreinander. Eine super Gemeinde. Wer wollte da nicht sofort einen Mitgliederaufnahmeantrag ausfüllen? Da wird man doch gern dazugehören. Eine Gemeinde, die so super eingestellt ist. Eine Gemeinde voller herzlicher Lebendigkeit und dem Wunsch, noch mehr von Jesus gebraucht zu werden. Und sie wollen wachsen, nicht nur zahlenmäßig,
sondern wachsen in der Liebe, wachsen im Glauben, wachsen im Dienst und wachsen in der Geduld. Und sie machen auch Fortschritte dabei, wie es Jesus feststellt.
Thyatira selber ist nur eine kleine Stadt im Hinterland Kleinasiens. Aber in der Mitte dieser Stadt steht eine lebendige und tatkräftige Gemeinde, an der Jesus wirklich viel zu loben hat. Aber eigentlich alles richtig super, oder? Aber, sagt Jesus, dieses kleine Wörtchen, das ist doch unmöglich. Ja? Immer findet er noch irgendein Haar in der Suppe. Ja? Das kommt einem so vor. Aber dieses Aber hier hat so viel Gewicht in diesem ganzen Kontext. Es droht, alles Positive, was bisher war, zu überlagern, zu überdecken. Es ist so ungefähr, wie der Arzt nach einer Untersuchung, irgendeine Vorsorgeuntersuchung meinetwegen, dem Patienten mitteilt, oh, lieber sowieso, Ihre Blutwerte sind super. Eisen, Cholesterin, Hämoglobin, Glucose, Kalium, Calcium, alles bestens. Aber auf Ihrer Lunge haben wir einen großen Schatten entdeckt. Das sieht nicht gut aus. Das gibt doch auf einmal Gänsehaut, oder? Oder wenn ein Computerspezialist meinen liegen gebliebenen PC analysiert, Sie haben eine leistungsfähige Hardware, super Taktfrequenz, starke Festplatte, die aber leider von einem Virus befallen ist. Ihr PC ist infiziert, Ihre gespeicherten Daten sind alle weg. Dieses Aber leugnet nicht all das Positive oder streicht es durch oder droht es kaputt zu machen. Dieses Aber gefährdet aber alles. Das Positive ist immer noch da, aber dieses Aber ist so gewichtig, dass das Positive dann im Endeffekt sogar auf Gefahr läuft, zerstört zu werden. Schleichend und ganz unbemerkt, wie ein Virus im Körper oder auf der Festplatte sich mehr und mehr durchfrisst. Und die Gemeinde in Thyatira hat gegen dieses Virus, das ihr Gemeindeleben befallen hat, was ihr persönliches Christsein befallen hat, diese Gemeinde hat nichts dagegen unternommen. In großer postmoderner Toleranz hat sie das Virus akzeptiert und geduldet. Sie hat sich nicht dagegen gewehrt, dass es sich in ihrer Mitte immer weiter ausbreiten konnte. Was war dieses Virus, das die Gemeinde infizieren konnte? Jesus identifiziert es in seinem Brief als die Prophetin Isabel. Der Name steht in Anlehnung an die alttestamentliche Königin Isabel, die Ehefrau von dem israelitischen König Ahab, die die Bevölkerung Israels zum Baalskult und zu sexueller Ausschweifung verführte. Sie sagt jetzt manchmal, euer Gott ist alles super, aber ich bringe euch noch einen zweiten dazu, diesen Gott Baal. Und der bringt euch noch mehr, noch größere Erfahrungen. Da gab es also in Israel, also primär in dieser Gemeinde in Thyatira, gab es eine Frau, die sich als Prophetin ausgab und eine falsche Lehre verbreitete. Und niemand stellte sich dieser Person in den Weg. Diese Lehre hat etwas Attraktives. Größere Freiheit. Sexualität nicht nur auf den Ehepartner begrenzt. Mehr. Stärkere Erlebnisse. Mehr Erfahrungen. Mehr Spaß. Höhere Akzeptanz in der Bevölkerung. Denn das tun doch alle. Mehr Ansehen bei den Kollegen. Die Lehre war ja nicht komplett verkehrt.
Aber sie schaffte es, die falsche Lehre mit der richtigen zu vermischen. Sie tritt ja nicht offen gegen Gott auf, sondern sagt nur, ich habe noch mehr, was zusätzlich dazu. Synkretismus nennen wir das. Eine Vermischung der Lehren. Eine geteilte Loyalität. Ich bleibe wohl bei Jesus, den würde ich ja niemals aufgeben wollen. Aber gleichzeitig brauche ich einen anderen Standpunkt. Das ist wie Leben auf zwei Eisschollen, die immer weiter von auseinandertreiben. Einerseits schon Jesus, ja, ich habe mich ja ihm verschrieben, aber andererseits möchte ich auch noch andere Erfahrungen machen, die zwar zu ihm nicht passen, aber attraktiv sind, die ich gerne möchte. Ich möchte sie nicht sausen lassen. Ich möchte kein Verlierer sein. Mehr als Jesus. Jesus und Punkt, Punkt, Punkt. Falsche Lehren sind in einer Gemeinde immer dann erfolgreich und schwer zu durchschauen, wenn sie an den menschlichen Grundbedürfnissen anknüpfen. Wenn der Mensch praktisch sich im Mittelpunkt des ganzen Universums zu sehen beginnt. Abraham Maslow, hat diese menschlichen Grundbedürfnisse gut herausgearbeitet. Und an diesen Grundbedürfnissen können wir sehr schnell das Wirken von falschen Lehren in der Gemeinde auch mal analysieren. Zunächst einmal das elementare Grundbedürfnis, was Babys bereits mit auf die Welt bringen, sind die physiologischen Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Schlafen, also das, was die kleinen Babys praktisch schon Tag für Tag akzeptieren, praktizieren. Das heißt jetzt aber in dem Gemeindekontext, natürlich kann Jesus hier diese physiologischen Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Ernährung und so, kann er die alle stillen. Jesus kann Krankheiten heilen. Es ist völlig richtig, auch dafür zu beten. Falsche Lehre wird es dann, wenn mir vermittelt wird, ich bin der Nabel der Welt, der Kern des Universums. Wenn gesagt wird, wenn du nicht gesund wirst, dann glaubst du zu wenig oder du spendest zu wenig. Ein Kranker kann Gott gar nicht ehren, denn Gott ehrt nur die Elite, die Gesunden und Wohlhabenden. Deswegen musst du einen Geistheiler besuchen oder einen Feuertunnel erleben, um in der vollen Salbung gesund zu werden. Zweite Bedürfnisebene, die Sicherheitsbedürfnisse. Dazu gehört Wohnen oder Geld, die Finanzen oder die Arbeit. Da heißt es, natürlich hat Jesus versprochen, uns zu versorgen. Und es ist gut, auch dafür zu beten. Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute, wie wir es gesungen haben. Es ist gut, die Nöte Gott hinzulegen. Falsche Lehre wird es dann, wenn ich mich wieder selber im Zentrum meines Universums sehe. Diesen zweiten Standpunkt habe. Falsche Lehre wird das dann, wenn gesagt wird, dass ich ein Recht darauf habe, Wohlstand und Reichtum zu bekommen und es von Jesus einfordern kann. Er muss mir das geben. Da wird Jesus zum Diener meiner eigenen Sehnsüchte. Dritte Ebene, die sozialen Bedürfnisse. Da geht es um Freundschaft und um Liebe. Gruppenzugehörigkeit. Selbstverständlich ist Gemeinde ein Ort, um eine tiefe Gemeinschaft erleben zu können. Und es ist richtig, sich auch darum zu bemühen und dafür zu beten, dass Gemeinde so ein Ort sein kann. Falsche Lehre wird es dann, wenn gesagt wird, es ist nicht so wichtig, wie wir ethisch leben. Solange wir uns doch alle lieben und zusammenhalten, da kann doch jeder Einzelne im Prinzip im Blick auf die Ethik machen, was er will. Da ist nicht mehr Gottes Wort der Maßstab meines Verhaltens, die Norm, sondern der Gruppenwille. Was in der Gruppe geht, gehen darf, das kann ich doch auch tun. Ich kann doch problemlos meine Frau wegschicken, kann mir andere Frauen nehmen und kann... Solange keiner was dagegen hat, passt es doch. In Thyatira wurden Götzenfeste gefeiert und die ganzen Handwerkergilden, das war so eine Gruppe von Handwerkern, die in der gleichen Profession unterwegs waren, wurden eingeladen, an diesen Götzenfesten mitzufeiern. Und die wussten genau, die Mahlzeiten wurden den Götzen geweiht und anschließend wurden die Prostituierten reingeführt und man konnte sich vergnügen. Und wer angesehen sein wollte in so einer Handwerkergilde, der musste natürlich an so einem Abend präsent sein. Und wer diesen Abend aber verweigerte, war weg. Von den eigenen Kollegen und Gildenmitgliedern an den Rand gedrängt. Der hatte nichts mehr zu sagen. Da war der Gruppenwille das Entscheidende. Die nächste Ebene sind die Individualbedürfnisse oder Ich-Bedürfnisse. Da geht es um Anerkennung und Geltung. Es ist schön und richtig und wichtig zu erleben und immer wieder auch gesagt zu bekommen, dass ich Jesus wichtig bin. Wir brauchen diese Botschaft. Wir müssen es fast jeden Tag hören und uns gegenseitig auch zusprechen, dass Jesus mich unendlich liebt. Davon leben wir. Falsche Lehre wird es dann, wenn gesagt wird, dass ich im Mittelpunkt stehe und Jesus dafür da ist, mich glücklich zu machen, mich groß zu machen. Jesus ist Diener und ich bin der Herr. Gott kann nichts tun, heißt es dann in solchen Kreisen. Gott kann nichts tun, wenn du es ihm nicht erlaubst. Und die letzte Ebene schließlich nach Maslow, die Selbstverwirklichung. Es ist richtig und überhaupt auch keine Frage, dass es sehr bereichernd ist, erleben zu können, wie Jesus mich führt, einen guten Weg für mich hat, mich gebrauchen kann, einen guten Plan verfolgt, wo ich sagen kann, Jesus, du führst mich. Das Beste überhaupt, was mir passieren kann, ist, deinen Weg zu gehen. Da gibt es nichts mehr zu toppen. Falsche Lehre wird es dann, wenn gesagt wird, Jesus will nicht, dass du dienst, dass du dich unterordnest, sondern dass du Macht ausübst und zu höherem berufen bist. So war die Gemeinde in Thyatira durchsetzt vom Einfluss dieser falschen Prophetin, die vorgab, im Auftrag Gottes zu reden. Gott ist gut, aber es muss mehr sein. Und gleichzeitig führt diese Prophetin von Gott weg. Diese Eisschollen driften immer weiter auseinander und droht letztlich die Einzelnen zu zerstören oder sich von Gott völlig zu entfernen. Die Gemeinde hier in Thyatira war infiziert von diesem Virus, das sich immer weiter ausbreitete. Die ersten Auswirkungen, die man feststellen konnte in dieser Gemeinde, so wird es hier beschrieben, waren Götzendienst und sexuelle Verwahrlosung. Daran konnte man es zuerst festmachen, dass das Virus bereits in der Gemeinde sein Unwesen treibt. Nun, kein vernünftiger Mensch wird einem Virus gegenüber tolerant sein. Ein Virus muss bekämpft werden, ob er jetzt im menschlichen Organismus drin ist oder im Computersystem. Gegen ein Virus muss man vorgehen. Das ist eine ganz primitive Erkenntnis. Ja? Und deswegen geht auch Jesus hier so vor. Jesus fordert diese falsche Prophetin auf, umzukehren. Sie ist die Quelle der Verführung und diese Quelle muss gestoppt werden. Wenn sie freiwillig nicht umkehrt, sagt Jesus, dann wird er sie gewaltsam aufhalten. Er wird sie aufs Krankenbett schmeißen, sagt er ihr, und die Kinder wird er töten. Eine massive Androhung von seinem Gericht. Er greift ihr wirklich selber persönlich in den Arm. Und so stehen wir jetzt miteinander als Gemeinde hier vor Jesus und mit dieser aufrichtigen Frage, wo bei uns in unserem postmodernen Denken und Lebensstil ein Virus Ansatzmöglichkeiten hat oder sich bereits ausbreitet. Wo kann bei uns so eine falsche Lehre landen? Wo dienen wir, unbemerkt vielleicht, fremden Göttern? Im Wunsch, immer mehr zu wollen, haben wir geteilte Loyalitäten eingeschlagen? Sind wir auch dieser subtilen Einflüsterung des Gottes des Geldes verfallen. Oder des Gottes der ungezügelten Sexualität, des Lust- und Launeprinzips, der Selbstverwirklichung, des Gottes der Gesundheit, der Power und des Glücks. Viren, die uns wegziehen von Jesus Christus. Viren, die eine Gemeinde gefährden. Und dann hören wir, wenn wir so ehrlich vor Jesus stehen, dann hören wir diese Einladung, umzukehren für uns ganz persönlich. Jesus, es haben sich andere Götter in mein Leben eingeschlichen. Du bist an die Seite gerückt worden. Aber das soll sich ändern. Ich will, dass du den Platz in meiner Mitte wahrnimmst. Exklusiv, so wie die Erde um die Sonne, soll sich mein Leben nur noch um dich drehen. Exklusiv. Du sollst der Fixpunkt sein, an dem sich alles ausrichtet und an dem ich gehalten werde. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Du bist die Quelle des Lebens. Und gemeinsam mit all den übrigen, die diesen Virus nun wirklich aktiv bekämpfen und auch sich selber vom Leib halten wollen, werden wir von Jesus gebraucht in unserer Zeit. Und gerade unsere postmoderne Zeit, die Einfallstor für viele falschen Lehren bedeutet, bietet so auch in unseren Tagen einmalig tolle Chancen, Jesus Christus vorzustellen. Es ist auch heute eine gute Zeit für das Evangelium und nicht nur Gefahr. Gerade als diejenigen, die in diesem schnelllebigen Durcheinander von Jesus gehalten werden, können den hin- und hergetriebenen Menschen der Postmoderne den Halt vor Augen führen. Hier gibt es wirklich eine Basis, wo ich festmachen kann. Jesus ist der Fels in der Brandung, der absolut Treue, der Zuverlässige in einer Zeit, in der alles, auch alle Werte, im Fließen sind. Jesus steht. Als die, die sich an Jesus, dem einzigen Weg zum Heil, der letzten Wahrheit und dem Leben schlechthin orientieren, können anderen Orientierung zeigen in einer postmodernen Orientierungslosigkeit, in der es nicht mehr richtig oder falsch zu geben scheint und alles dem subjektiven Empfinden untergeordnet ist. Als diejenigen, die ihr Leben exklusiv und fest an Jesus binden, gerade auch in ethischen Fragen, können wir verunsicherten und von ihren Gefühlen hin- und hergetriebenen Menschen Jesus als Anker für ihr Leben vorstellen. Es ist eine gute Zeit für das Evangelium. So ist dieser sperrige Brief von Jesus, in der er so richtig hart auch Worte wählt, an die Gemeinde in Thyatira, einerseits für uns ein Weckruf, um falsche Lehren entschlossen zu bekämpfen, aber andererseits eine unendlich schöne und liebevolle Einladung, um Jesus konkurrenzlos das Kommando zu überlassen. Jesus eindeutig und exklusiv, du und nur du allein. Ich möchte beten mit uns.
Jesus Christus, ich bin dir so dankbar dafür, dass du für jede Zeit in der Geschichte deiner Gemeinde das passende Wort hast. Und dass du für jede Zeit siehst, wo die Gefahren liegen und wo auch die Chancen liegen. Und ich danke dir dafür, dass du uns persönlich jetzt als Gemeinde im 21. Jahrhundert ermutigst, die Gefahren unserer Zeit zu sehen und die Chancen zu ergreifen. Hilf uns auf diesem Weg ganz eindeutig Position zu beziehen, dass wir uns eindeutig an dich binden, auch wenn diese Haltung unserem Denken tatsächlich widerspricht. Hilf uns, diese Eindeutigkeit zu suchen und zu pflegen. Und eröffne uns du Möglichkeiten, andere Menschen gerade aus unserer Zeit auf diesen Halt im Leben, auf diesen Fels in der Brandung, auf diesen Anker aufmerksam zu machen und einzuladen, zu dir zu kommen, um dasselbe erleben zu können. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns selber hilfst, eindeutig zu werden, diesen Synkretismus in unserem Leben aufzudecken, diese fremden Götter zu entlarven, die versuchen, durch unsere Bedürfnisse irgendwo Fuß zu fassen. Und wir möchten dir unser Leben neu zur Verfügung stellen, exklusiv. Du sollst der Herr sein, der König, der Sohn Gottes. Amen.